Nun, wir starten eine neue Serie und diese Serie heißt Volle Kraft. Und ihr habt einen Traktor gesehen, der hier pflügt. Und ich möchte mit dem ersten Teil, bevor wir jetzt dann tatsächlich auch alle auf unseren Traktor steigen und zu pflügen beginnen, möchte ich in dem ersten Teil dieser Serie einfach mal darüber reden, dass wir natürlich, und das ist eigentlich banal, jeder Landwirt weiß, dass du auf dem richtigen Feld pflügst. Ja, es nutzt nichts, dass du einfach auf deinen Traktor steigst, losdonnerst, deine Pflugschar runterlässt und losflügst, sondern es wäre schon gut, wenn du auf dem richtigen Feld flügst. Also darum geht es heute in der ersten Predigt. Also kurze Orientierung. Mein erstes Auto, das ich mit 20 oder 21 gekauft habe, mein erstes eigenes Auto war ein VW Passat. Ein Auto, das es heute wahrscheinlich gar nicht mehr gibt, weil es total verrostet und durchgerostet ist. Ein paar wenige gibt es vielleicht noch. Das habe ich damals für 3000 Mark gekauft von einem Freund, der gleichzeitig auch Automechaniker war. Es war damals trotzdem viel Geld, aber ich habe einfach vertraut, dass wenn ich es aus den Händen eines Fachmanns kaufe, ich wenigstens keinen Mist kaufe. Aber es war eben auch ein altes Auto mit relativ vielen Kilometern. Und da habe ich mir gedacht, Gottfried, bist du schlau? Wirst du gleichzeitig ADAC-Mitglied? Sehr gut, gell? ADAC-Mitglied. Falls du liegen bleibst, und ich war damals bei der Bundeswehr in Regensburg stationiert, musste immer von Nürnberg nach Regensburg über die Autobahn fahren und verschiedene andere Orte anfahren. Also ich war relativ viel mit diesem Auto unterwegs. Da habe ich mir gedacht, wenn du liegen bleibst, bekommst du Hilfe. Werde ADAC-Mitglied, falls was passiert. Und dann 30 Jahre später, forewind, ich bin nie liegen geblieben. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist so eine goldene Plakette für 30 Jahre Mitgliedschaft in ADAC. Und da habe ich mir überlegt, warum bin ich eigentlich Mitglied im ADAC? Wenn ich doch jetzt inzwischen Autos fahre, die nicht mehr liegen bleiben oder die ich vernünftig warte und wo ich eigentlich, und dann, ja. So, und dann habe ich mir gedacht, ich trete einfach aus, ich brauche diese Mitgliedschaft nicht. Ich habe diese Mitgliedschaft ja eigentlich nur gehabt, falls irgendwie was passiert, dass irgend so ein gelber Engel da mit mir mitfliegt. Und das Einzige, was ich vermisst habe, war dann die Zeitung, die nicht mehr auf dem Klo lag. Dem ADAC war es wurscht, nach 30 Jahren, ob da ein Mitglied austritt oder nicht, hat gar keinen interessiert. Und dann ist mir deutlich geworden, dass ich Jesus genauso benutzt habe. Dass ich, als ich mich dafür entschieden habe, Christ zu werden, ich im Grunde deshalb mich entschieden habe, Christ zu werden, weil ich Angst hatte, wenn ich sterbe, dass ich dann nicht in den Himmel komme. So, und dann habe ich im Grunde diese Entscheidung für Jesus, habe ich ungefähr so benutzt, wie jemand, der in ein Reisebüro geht und ein Ticket löst. Ticket für irgendwohin. Und dann gehst du raus und machst wieder, was du willst. Aber du hast das Ticket dabei. Das heißt, mein Ticket in den Himmel war gelöst. Aber dann ist mir aufgefallen, ich bin ja noch am Leben. Also wie ihr merkt, stehe ich jetzt hier und ich lebe noch. Ich bin seither nicht gestorben. Ich habe mein Leben mit 16, bin ich da nach vorne gegangen und habe diese Entscheidung getroffen. Seither lebe ich immer noch. Ich bin noch nicht gestorben. Dann habe ich mir gedacht, ich habe zwar eine Antwort für das Sterben bekommen, aber habe ich eine Antwort für das Leben bekommen? Und viele Menschen sind ja auch noch Mitglied einer Kirche, Kirchengemeinde. Und wenn du sie fragst, also jetzt nicht euch hier, ich nehme euch jetzt mal alle hier aus, aber wenn du mal so die Leute fragst, warum sind sie eigentlich Mitglied noch der Kirche? Sie gehen nicht in Gottesdienst, sie nehmen nicht an der Eucharistie teil, sie gehen höchstens in Gottesdienst an Weihnachten und Ostern wegen der schönen Musik und dem schönen Programm. Warum sind sie eigentlich überhaupt noch Mitglied? Ich frage manchmal, ich komme ja oft in so Häuser, wo Menschen auch aus der Kirche ausgetreten sind und dann erfahre ich aber doch, dass sie ihre Kinder taufen. Dann sage ich, warum haben sie ihr Kind getauft? Und da sagen mir die Leute in großer Zahl, sagen mir, damit ich einen Kindergartenplatz bekomme. Im evangelischen Kindergarten. Da ist die Voraussetzung, dass du getauft bist und evangelisch Kirchenmitglied bist. Falls irgendetwas passiert. Und die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist so. Ich bin Mitglied in der Kirche, denn wenn ich sterbe, habe ich Angst, dass ich nicht beerdigt werde. Lass das mal reinsinken. Das ist der Hauptgrund, warum Leute Mitglied in der Kirche sind. Und ich finde das total traurig, weil wenn du Mitglied in der Kirche bist, warum nimmst du nicht teil? Aber ich habe es genauso gemacht, obwohl ich dann irgendwann auch nicht mehr Mitglied in irgendeiner etablierten Kirche war. Ich habe Jesus benutzt wie so ein Reisebüro. Und ich habe dann bin ich professioneller Christ geworden und dann habe ich gemerkt, es geht plötzlich um richtiges Verhalten, es geht plötzlich um schlechtes Gewissen, es geht plötzlich um Regeln, es geht plötzlich um dies und um das. Und ich habe mich dann verheddert in diesen ganzen Themen und habe gedacht, ja, ich habe aber mein Ticket in den Himmel gebucht, aber ist das alles? Und ich habe überhaupt völlig übersehen, dass Jesus nicht wollte, dass wir in seinem Reisebüro irgendein Ticket buchen, sondern Jesus möchte unser Bergführer sein. Er möchte uns begleiten. Er möchte nicht unser Reisebüro sein, sondern unser Bergführer. Er lädt uns in eine Beziehung ein. Er lädt uns nicht zu einer Religion ein. Er lädt uns nicht zu richtigem Verhalten ein. Er lädt uns nicht ein, dass wir vor unseren eigenen Augen irgendwie gerecht sind. Regeln, schlechtes Gewissen, Rechthaberei, Urteilen, Schauspielern. Jesus ist da auch gegen vorgegangen. Er hat gesagt, du Schauspieler, du Rechthaber, du, der du immer irgendwie auf andere hart runterkommst. Guck doch erstmal den Balken in deinem Auge, bevor du den Splitter in deines Bruders Auge versuchst rauszunehmen. Und dann sagt er, ich habe das Wort Schauspieler mal genommen, weil das Wort Heuchler kommt jetzt nicht so gut und vielleicht möchtest du sagen, also Heuchler, das möchte ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen, aber Schauspieler ist jetzt auch nicht ein bisschen wertfrei, aber oft ist es so, dass wir, die wir auch irgendwie christlich sozialisiert sind, so Christ-Schauspielern. Und diese Schauspielerei führt dann dazu, dass wir andere beurteilen, dass wir auf Distanz gehen, dass wir Rechthaberei haben, dass wir sagen, das ist richtig und das ist falsch und das ist die richtige Lehre und das ist die falsche Lehre. Und du musst also auf keinen Fall darfst du evangelisch sein, du musst unbedingt katholisch sein. Nein, du darfst auf keinen Fall katholisch, du musst evangelisch sein. Beides ist furchtbar, du musst in eine freie, selbstständige Gemeinde gehen. Also verstehst du dieser ganze Film? Und das möchte ich heute einfach diesen Stecker ziehen und sagen, das ist nie das, was Jesus sich ausgedacht hat. Jesus hat dich zuerst in eine Beziehung zu sich gerufen. Und deswegen ist die Vision seit über 12 Jahren dieser Gemeinde, wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Denn das ist das Zentrale, darum geht es im Grunde. Es geht um eine wachsende Beziehung, zu der du im Übrigen auch heute eingeladen bist. Wenn du sie schon hast, bist du eingeladen, das neu für dich zu sortieren. Wenn du sie noch nicht hast, bist du eingeladen heute in diese wachsende Beziehung. Und Jesus betont das in den Evangelien immer wieder. Er sagt, die Beziehung, die ich zum Vater habe, diese Liebesbeziehung, da lade ich euch zu ein. Oder er benutzt ein anderes Bild. Er benutzt den Hirten und die Schafe. Und diejenigen, die Schafe haben oder einen Hirten kennen oder das schon mal erlebt haben, ist es beeindruckend, welche Beziehung die Schafe zu dem Hirten haben und wie ein Hirte aus einer Menge Schafen die Schafe rausrufen kann, die seine Schafe sind, die seine Stimme kennen. Die anderen drehen sich nicht um und die laufen auch weg, aber die Schafe, die ihn kennen, die eine Beziehung zu ihm haben, kommen zu ihm. Oder ein anderes Bild, das Jesus braucht, ist Weinstock und Rebe. Da geht es auch nicht darum, zu Schauspielern irgendwie was darzustellen, sondern da geht es beinahe darum, ist die Rebe am Weinstock oder ist sie nicht am Weinstock? Ist sie verbunden oder ist sie nicht verbunden? Und die Rebe, die nicht am Weinstock ist, die kann für kurze Zeit in der Hitze der Sonne schauspielern, sie wäre am Weinstock. Aber dann siehst du ganz klar, nein, sie ist nicht am Weinstock. Nein, das ist eine Schauspielerrebe. Jesus ist gekommen, und das musst du einfach heute hören, wenn wir diese volle Kraft auf die Straße bringen wollen. Jesus ist gekommen, nicht primär, um böse Menschen gut zu machen. Das war nie die Absicht, sondern Jesus ist gekommen, um tote Menschen lebendig zu machen. Jesus ist gekommen, um dir Leben zu geben. Jesus ist gekommen, dass du begreifst, du hast keine Beziehung zum Vater. Im Grunde bist du tot, du bist abgeschnitten. Und ich möchte dich einladen in diese Beziehung, dass du lebendig wirst, dass du wieder verbunden wirst, dass die Kraft, die volle Kraft beginnt zu fließen. Aber nicht jetzt so, dass du sagst, okay, jetzt muss ich also ackern, jetzt muss ich also schuften, jetzt muss ich mich also zusammenreißen, jetzt muss ich also das Richtige lernen und das Richtige verhalten und so weiter und so weiter und so weiter. Genau das ist der falsche Acker, auf dem brauchst du gar nicht zu pflügen anzufangen. Jesus sagt, vergiss das alles. Deswegen bin ich nicht gekommen. Und das führt auch nirgendwo hin, weil das schaffst du nicht. Du kannst es nicht schaffen. Ich möchte dich einladen, zu mir zu kommen, weil ich weiß, bist du müde, bist du erschöpft, hast du genug von Religion? So übersetzt The Message Bible, das Matthäus-Evangelium 11, 28 und 29. Bist du das? Und vielleicht darfst du, vielleicht sagst du, nee, ich bin es nicht. Und dann schaue ich dir in die Augen und sage, ehrlich, bist du es wirklich nicht? Und dann sagst du, doch, ich bin eigentlich müde, ich bin erschöpft, ich habe genug von Religion. Es hat mir eigentlich nicht wirklich was gebracht, außer Stress, außer schlechtes Gewissen, außer Distanz von Jesus. Und ich bin auch deshalb nicht hingekommen zu Jesus, weil ich dieses schlechte Gewissen hatte. Ich zeige dir, wie du wirklich ausruhen kannst. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommst. Geh mit mir und arbeite mit mir. Schau dir an, wie ich es mache. Lerne den ungezwungenen Rhythmus der Gnade kennen. Lerne Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auflegen. Bleibe bei mir und du wirst lernen, frei und unbeschwert zu leben. Dazu lädt uns Jesus ein. Und jetzt sagst du, okay, das ist ja sehr theoretisch und irgendwie schon schön, klingt schon schön, ist doch aber vielleicht doch ein bisschen zu radikal. Wo finden wir das in der Bibel? Und ich sag dir, es ist so radikal, so verstörend radikal, dass die Leute, die damals geistliche Leiter waren, ganz große Schwierigkeiten damit hatten. Das schönste Ereignis, was passiert, ist, dass Matthäus uns erzählt, wie er eine Beziehung zu Jesus bekommen hat. Matthäus, ihr wisst, das Neue Testament hat am Anfang 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Matthäus ist das erste Evangelium. Matthäus ist einer der Apostel, ein Jünger Jesu, hat uns ein ganzes Evangelium geschrieben, aber das war nicht immer so. Und er erzählt jetzt, wie es bei ihm anfing. Matthäus Kapitel 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Also Matthäus schreibt jetzt über sich. Also als Jesus vorbeikam, hätte er sagen können, als Jesus vorbeikam, sah er mich dort sitzen. Ja, aber er sagt, Matthäus saß dort. Dieser erste Vers ist schon mal sehr, sehr wichtig und gibt dir ganz viel Informationen. Es geht also offensichtlich um einen Zöllner, einen Zolleinnehmer. Und Jesus ist an diesem Zollhaus, an dieser Station, die ist an einem Weg gewesen, wo die ganzen Leute vorbeikommen mussten. Da ist dieses Zollhaus gewesen, da saß dieser Matthäus. Und Zolleinnehmer waren damals total verhasste Menschen. Rom hat das Zollsystem versteigert und du konntest dir so eine Ausbeuterlizenz quasi erwerben und dann konntest du ausbeuten, wie du ausbeuten wolltest. Du musstest nur einen bestimmten Prozentsatz an Rom weiterreichen. Das heißt, je geldgieriger du warst, desto mehr Geld hast du von den Leuten ausgequetscht. Und du hast immer die volle Autorität von Rom hinter dir gehabt. Und deswegen heißt es in der Bibel auch oft so Zöllner und andere Sünder. Also es gab Sünder und dann gab es ganz besondere Sünder, ganz schlimme, besondere Sünder, die wurden noch extra genannt, das waren die Zöllner. Also um so jemanden geht es heute, um einen, der richtig verhasst war. Ich habe mir überlegt, wer könnte das heute in unserer Zeit sein? Und ich denke mir, wie bitte? Naja, jetzt wird es politisch. Nein, auch nicht. Der Drogendealer hinter der Tankstelle, der irgendwelchen Jugendlichen Drogen verkauft. Vielleicht sowas, wo du sagst, möchte ich eigentlich gar nichts mit zu tun haben, möchte ich gar nicht in die Nähe gehen, finde ich furchtbar, ganz schlimm. Und Jesus geht hinter die Tankstelle und sieht den Drogendealer. Jesus geht zum Zollhaus und sieht den Matthäus sitzen. Und was sah er dort? Was sieht er dort? Was würdest du sehen? Oft fragt Jesus, was siehst du? Und du sagst, ja, ich sehe diesen Drogendealer, ich mache einen riesen Bogen drum. Auf keinen Fall will ich damit was zu tun haben, ich will gar nicht in die Nähe kommen. Am Ende werde ich damit reingezogen. Ich sehe einen Ausbeuter, ich sehe einen gierigen Menschen, ich sehe einen Schlimmen, der dem die anderen völlig wurscht sind. Und die zweite Frage ist, als ich das so lese, ist, was wird er jetzt diesem Matthäus sagen? Ha, hab ich dich, du Ausbeuter! Schämst du dich nicht, du fährst zur Hölle, du böser Mensch, du, ich will dir mal sagen hier, ich sag dir mal überhaupt, was ich über dich denke und wie ich dich verachte und wie schlimm du bist und du hast gar keine Ahnung, was du für einen Schaden angerichtet hast und so weiter. Könnte man ja zu diesen Menschen sagen, man könnte ihn ja richtig verurteilen, man könnte ja richtig von oben herab ihn in Sumpf, Grund und Boden stampfen, du Lump. Oder er könnte sagen, du Matthäus, also falls du irgendwie mal Christ werden willst, also denk eigentlich überhaupt nicht daran, weil das schaffst du sowieso nicht, aber solltest du mal du überhaupt Christ werden, dann habe ich hier so eine Aufgabenliste, da musst du alle Punkte erstmal abarbeiten und dann habe ich nochmal so eine Bewährungsliste für dich, dass ich wirklich sehen kann, dass du auf keinen Fall mehr das machst und dann vielleicht irgendwann mal so. Wenn du wirklich alle deine Hausaufgaben gemacht hast, wenn du wirklich bewährt bist, dann können wir drüber reden. Die Bibel ist da so richtig hart. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Verstehst du, was das für ein Wahnsinnssatz ist in diesem Zusammenhang? Hä? Was? Jetzt versuch dich mal in die Lage von Petrus zu versetzen. Petrus kennst du, ne? Der Petrus, der immer erst redet und dann denkt. Hä? Was, Jesus? Ich habe dir gesagt, wir wollen nicht in die Nähe eines Zollhauses gehen. Wir wollen da gar nichts mit zu tun haben. Was? Und jetzt sagst du zu diesem Matthäus, folge mir nach. Das geht doch nicht, du bringst doch den Durchschnitt unserer Heiligkeit auf Null, unserer Gruppe. Denn folge mir nach ist eine Einladung in eine Beziehung, in eine rabbinische Beziehung. Folge mir nach. Versuch das mal an dich ranzulassen, wie radikal anders Jesus ist. Versuch dir diesen schlimmen Menschen vorzustellen und dieser schlimme Mensch begegnet Jesus und Jesus sagt nichts anderes wie, folge mir nach. Und zum Schock von Petrus stand Matthäus auf und folgte ihm nach. Kannst du dir vorstellen, wie der Schnappatmung gehabt hat, der Petrus, der gesagt hat, ach, Jesus bringt uns immer in Schwierigkeiten. Aber jetzt sind wir richtig in Schwierigkeiten. Jetzt. Uiuiuiui. Jesus, das musst du mir irgendwann nochmal erklären. Wie kann das sein, dass der einfach mit darf. Einfach so. Und später, als Jesus im Haus des Matthäus zu Gast ist, sind viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, dazugekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Also es wird noch schlimmer. Nicht nur dieser eine Matthäus, der jetzt also vom Zoll aufsteht und einfach Jesus nachfolgt und sagt, so, ich bin jetzt ein Jünger Jesu, bin ein Nachfolger Jesu, sondern Jesus geht jetzt auch noch in die Höhle des Löwen, wo viele von diesen verruchten Verrätern saßen. Und andere Leute, seht ihr hier, das ist also diese Abstufung. Also es gibt diese verruchten Verräter, die Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten. Das sind also Prostituierte, das sind, keine Ahnung, was das für Leute waren. Vielleicht warst du mit dabei, einer von denen. Und die sitzen da und speisen. Und das ist aus jüdischer Sicht auch krass, weil das geht auch gar nicht. Du hast mit solchen Leuten keine Tischgemeinschaft. Du kannst mit den Leuten nicht essen. Du kannst eine Einladung zum Essen bei solchen Menschen nicht annehmen. Aber Menschen, die nichts mit Jesus zu tun hatten, fühlten sich von Jesus angenommen, fühlten sich von Jesus eingeladen, fühlten sich in seiner Gegenwart wohl. This is the Jesus way. Und wenn du dich in Kirche oder so nicht wohlfühlst, dann ist das nicht ein Problem, das Jesus hat, sondern es ist ein Problem, wofür wir uns entschuldigen müssten, weil wir es eben völlig falsch aufgezogen haben, verdreht haben, weil wir beurteilt haben, weil wir gerichtet haben, weil die Liebe Jesu überhaupt nicht transparent wurde und der Anfang falsch gesetzt wurde. Und wie katastrophal provokant das war, wird jetzt deutlich, als die Pharisäer das sahen, sagten die nicht, juhu, es ist Erweckung in unserer Stadt, Zöllner und Sünder kommen zum Glauben, sondern sie sagen zu den Jüngern, vertrauen die sich gar nicht mal mit Jesus direkt zu sprechen, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Eklig, geht doch nicht, das kann er doch nicht machen, wie kann er das nur machen? Wenn der mit uns zusammen essen würde, das ist klar, das ist ja, das, weil wir sind heilig, wir sind gerecht, wir lesen die Schrift jeden Tag, wir meditieren, wir fasten, wir geben den Zehnten, wir sind treu, wir sind gottesfürchtig. Klar, dass der Meister kommt und isst mit uns, selbstverständlich, aber wie kann er mit solchen Leuten essen? Jesus hört ihre Empörung. Vielleicht bist du selbst empört und denkst dir, Mensch, jetzt habe ich mich so angestrengt und jetzt soll das alles umsonst sein. Und ich sage dir, ja, es ist umsonst, weil das bringt dich nicht näher zu Jesus. Was dich näher zu Jesus bringt, ist anzufangen, ihm nachzufolgen. So wie du bist. Als Sünder, als Zöllner, als Ungläubiger, als Zweifler, als was auch immer du bist. Einfach anfangen, ihm nachzufolgen. Jesus hört das. Und erwidert einen schönen Satz, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Das musst du dir auch jetzt mal vorstellen, das ist jetzt also eine Bombe, die Jesus, der sitzt am Tisch mit den ganzen Zöllnern und Sündern, mit den Honorationen der Stadt, mit superreichen Leuten, sitzt er an einem Tisch. Und das, was er gesagt hat, war jetzt nicht so geflüstert leise, sondern er sagt, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und dann sagt Matthäus, Meister, verstehe ich das gerade richtig? Sind wir krank? Und dann sagt Jesus, tschakka, Offenbarung, bring! Die Gesunden brauchen nicht zum Arzt zu gehen. Die Kranken sollen zum Arzt gehen und die brauchen auch einen Arzt. Sind wir etwa krank? Die Diagnose bewahrt dich vor Selbsterhöhung. Und wer Hilfe braucht, ist genau die Zielgruppe. Du kannst doch auch nicht Du brauchst, wenn du krank bist, einen Arzt, nicht wenn du gesund bist. Und du brauchst dich nicht zu schämen, dass du krank bist. Aber geh zum Arzt. Lass dir helfen. Finde eine Antwort auf dein Problem. Und dann sagt Jesus etwas zu den Pharisäern. Er sagt, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist auch nochmal so ein richtiger Knaller für die Pharisäer, weil, das musst du auch wissen, deren Job war, darüber nachzudenken, über die Tora nachzudenken. Die haben im Grunde nichts anderes gemacht, als darüber nachgedacht. Diese ganzen Texte auswendig gelernt und immer wieder im Kopf rezitiert. Die haben also nichts anderes darüber gemacht, als ihr ganze Arbeitszeit darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und jetzt sagt Jesus, jetzt denk nochmal scharf nach. Jetzt, ihr habt noch nicht hinreichend nachgedacht. Denk nochmal ein bisschen mehr nach. Ich will Barmherzigkeit keine religiöse Performance. Ich will Barmherzigkeit keine Selbstgerechtigkeit. Und dann versteht ihr auch, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Für diese Serie und für diese Gemeinde und für das, was wir in Amberg machen, qualifizierst du dich, wenn du Sünder bist. Du qualifizierst dich, wenn du nicht glaubst. Das ist die Voraussetzung. Du denkst dir, ja, aber glauben muss ich doch wenigstens. Ja, Thomas ist Jesus nachgefolgt. Und mit welchem Prädikat verbinden wir seinen Namen? Ja, wie hat er, was war sein Spitzname? Der ungläubige Thomas. Der ist Jesus nachgefolgt und dann hat Jesus gesagt, Thomas, du glaubst nicht, aber jetzt fühl mal. Da kommen wir in ein paar Wochen dazu, fühl mal. Und dann hat der Thomas gefühlt, und vielleicht ist es auch für dich, der du im Kopf so blockiert bist, notwendig zu fühlen. Und dann irgendwann hat der Thomas eine Offenbarung bekommen und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Jesus geht darauf ein. Aber die Qualifikation nach Jesu Worten ist, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Wenn du gerecht bist, brauchst du nicht. Wenn du Sünder bist, dann ist das für dich der Ruf Jesu, folge mir nach. Die gemeinsame Vision, die wir hier als Gemeinde haben, ist, so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus zu bringen. Unsere gemeinsame Vision ist nicht so toll, so toll tiefgreifende theologische Vorträge zu halten, wie wir nur können. Unsere Vision ist nicht, Menschen religiöses Verhalten beizubringen. Unsere Vision ist es nicht, ihnen das richtige Benehmen beizubringen. Unsere Vision ist nicht, Grenzen zu verletzen und irgendwie reinzureden, sondern unsere Vision ist einzig und allein das, was Jesus hier vorgelebt hat, Menschen in eine Beziehung zu Jesus zu rufen und zu helfen, dass diese Beziehung wächst. Denn folge mir nach ist eine Einladung in eine Beziehung. Nicht in ein Regelwerk, nicht in einen Gesetzeskatalog, nicht in ein du musst, du darfst, du sollst, du darfst, müsstest und so weiter. Und wenn du dann anfängst, Jesus nachzufolgen, dann passiert Folgendes. Du fängst an, deine Baustellen zu sehen in der Beziehung zu Jesus. Das lässt dich ja nicht kalt, du bleibst ja nicht so, wie du bist. Aber du lebst aus dieser liebenden, gnadevollen, barmherzigen Beziehung zu Jesus und wir alle haben unsere Baustellen. Aber du fängst dann an deinen Baustellen zu arbeiten und viel weniger dich über andere Baustellen aufzuregen. Der hat eine Baustelle und der hat eine Baustelle und der hat eine Baustelle. Ja, was geht dich das denn an? Schau doch mal auf deine Baustellen. und fang an deinen Baustellen zu arbeiten. Weil das ist das, was du mit Jesu Hilfe dann wirklich verändern kannst. Du kannst wirklich anfangen, an deinen Baustellen zu arbeiten. Und dann kannst du erkennen, dass du in vielen Bereichen einfach nur ein mehr oder weniger schlechter Schauspieler bist und die Leute eigentlich schon hinter deine Maske geguckt haben und dir das sowieso nicht abnehmen. Und Jesus sagt auch, hör auf zu schauspielern, sondern fang an, mir nachzufolgen. Das bedeutet möglicherweise, dass du anfängst, regelmäßig diesen Gottesdienst zu besuchen. Das bedeutet vielleicht für dich, der du online uns auschecken möchtest, gerade mal herzukommen und dich wenigstens in die hinteren Reihen zu setzen. Wir haben extra noch Stühle aufgestellt für die hintere Reihe. Das könnte bedeuten, dass du vielleicht bei der nächsten Kleingruppenbörse, die jetzt stattfindet, sagst, okay, ich habe jetzt Gottesdienst und habe ich viel gehört, jetzt muss ich das mit anderen Leuten bereden. Ich muss einfach mal mit ein paar Leuten Gemeinschaft haben und in eine Beziehung treten und gemeinsam mich auf eine Reise machen. Das kann auch bedeuten, dass du, wenn du schon viele Jahre gläubig bist, dass du sagst, okay, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass ich mich einbringe mit meinen Gaben, mit meinen Berufungen, mit meinen Fähigkeiten. Dass ich beginne mitzuarbeiten. Denn alles, was wir hier tun, tun wir fast ausschließlich ehrenamtlich. Es ist getragen durch das Engagement. Und das ist die große Chance, dass wir hier nicht irgendwie die Experten haben und dann haben wir die Laien und die Laien, die sind nur einfach da, dass sie sitzen und die Stühle wärmen, sondern die Laien gibt es bei uns nicht. Es gibt nur Nachfolger Jesu, die dann anfangen, in ihrer Beziehung zu Jesus zu wachsen und mit ihren Gaben sich einzubringen, dass andere Menschen diese Einladung hören. Die Nachfolgelogik der Pharisäer ist, ändere dich und dann darfst du dazugehören. Das ist die Nachfolgelogik der Pharisäer. Die Nachfolge Jesu ist, folge du mir nach und unterwegs wirst du dich verändern. That's for sure. For sure. For sure. That's for sure. Du wirst dich ändern, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen. Wenn du wirklich anfängst, Jesus nachzufolgen. Wenn du wirklich in diese Beziehung zu Jesus eintrittst, fängst du an, deine Baustellen zu sehen. Ich sehe meine Baustellen und eben die Baustellen der anderen ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich freue mich und kann dann, wenn du die Baustellen des anderen siehst, ist es ja gut, wenn du es siehst, aber dann fang doch an, für den auch zu beten. Hör auf, ihn zu verurteilen, sondern fang an, für ihn zu beten. Wenn du schon siehst, fang an, für ihn zu beten. In welchem Lebensbereich fordert dich Gott gerade jetzt raus? Wo müsstest du sagen, okay, Herr, ich bin ertappt. Ich möchte eigentlich von diesem selbstgerechten Ross runtergehen. Ich möchte anfangen, dir nachzufolgen. Ich möchte aufhören, auf Leute herunterzuschauen, sondern zu dir hochzuschauen. Ich möchte anfangen, Zeit mit dir zu verbringen. Hast du schon mal Menschen erlebt, die verliebt sind? Also es ist eigentlich wunderbar zu sehen. Aber was du denen nicht sagen musst, ist, verbring Zeit miteinander. Das musst du denen nicht sagen. Die haben plötzlich unendlich viel Zeit. Können ganze Nächte miteinander reden. Können sich ganze Nächte in den Arm halten. Können stundenlang im Auto sitzen und über alles reden. Haben Zeit ohne Ende. Warum? Weil sie verliebt sind. Weil sie in einer Beziehung leben. Und daraus, aus dieser Beziehung, definiert sich alles. Aus dieser Beziehung zu Jesus, zu der er dich einlädt, wird dann alles, was wir tun, leicht. Weil er uns das Leben gibt. Weil er uns das Leben gibt. Und dazu möchten wir euch einladen, mit voller Kraft in dieser Serie, dass ihr neu für euch entscheidet und sagt, ich möchte in diese Beziehung zu Jesus eintreten. Ich möchte mit voller Kraft. Und wenn du schon eine Beziehung zu Jesus hast, sortier sie neu. tu dieses religiöse Zeugs weg, tu die Schauspielerei weg und fang an, mit Jesus in eine neue Beziehung einzutreten. Lass uns gemeinsam aufstehen. Dieses Lied, was wir jetzt singen werden, ist: Ich laufe zum Vater. Vielleicht läufst du auch zu Jesus und sagst: Herr, hier bin ich. Ich möchte eine tiefere Beziehung zu dir haben.